Willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom Mittwoch, den 7. Juli. Für die Zusammenstellung verantwortlich ist der Fabian mit folgenden Themen. Zeuge und Ersthelfer schildert gegenüber Radio Dreieckland Pfefferspray und Messerangriff durch AfDler Robert H. Sick Sauer muss 11 Millionen Euro wegen illegaler Waffenlieferung nach Kolumbien zahlen. Nutzungsverdrängung von Jugendlichen aus und Konflikte im öffentlichen Raum Freiburgs. Weg mit Bolsonaro. Unter diesem Motto fand am Samstag eine Demonstration auch in Freiburg statt. Die Antifa NRW informiert über Entwicklungen rund um die geplante Verschärfung des Versammlungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen. Und zu guter Letzt eine Nachricht in eigener Sache. Die Polizei verweigert Auskunft über Ausländer rausschreienden Polizeihauptkommissar. Nun ziehen wir vor Gericht. Am 12. Juni ereignete sich eine rechte Gewalttat, bei der der AfDler Robert H. vier Menschen durch Pfeffergel und durch ein mitgeführtes Messer verletzte. RDL berichtete, als die beiden angegriffenen Antifaschistinnen bereits geflohen waren, kam Oma hinzu. Oma konnte einen sichtlich aufgebrachten älteren Herrn antreffen und Robert H., den er als Jugendlichen deutete. Dieser habe entschlossen gewirkt, sein Messer gegen den Herren einzusetzen. Radio Dreieckland hat mit dem Zeugen Omar gesprochen.
Zunächst einmal, was hat sich da abgespielt aus deiner Sicht?
Ich wollte eigentlich in die Stadt gehen und da wollte ich auch kurz halt auf der Straße, ist halt jemand, der bekannter ist, wo ich dann was abgeben wollte. Und da war ich halt auf der Gehweg und dann höre ich halt da zwei Leute dort streiten. Also auch laut. Dann dachte ich, okay, das ist ganz was Normales jetzt auf der Straße, wo sich zwei Leute vielleicht Nachbarn oder so da streiten. Und als ich dann halt immer näher rankam, also ich bin halt auch, ich wollte halt ein bisschen auch schneller da gehen, damit ich halt sehe, ob da irgendwas ist oder so, ob man halt was Ernstes ist. Und auf jeden Fall höre ich jemanden halt, der dann richtig stark schreit und sagt, der hat ein Messer. Dann dachte ich, okay, jetzt ist es ein bisschen ernst und da muss ich auch schneller hingehen, weil also anscheinend ist es was Ernstes, also nicht was da so man denkt, wie man es denkt oder so. Ja, dann sehe ich so einen älteren Herr, der dann auch so Mitte 60 dort stehen und auf einen Jugendlichen auf ihn zugeht. Also halt jetzt nicht so aggressiv oder so, sondern der schreit ihn halt an. Und dann sehe ich halt, dass der Jugendliche, also der Täter, sehe ich, also halt, was ein später Täter war und sehe ich, dass er dort ein Messer halt in der Hand trägt und in die andere Hand hat er dort ein Handy. Der ältere Herr war richtig in einer Wutphase, also der war richtig wütend und bevor ich dort ankam, sehe ich halt auch einen anderen Mann, der vom Fahrrad dann aussteigt und guckt sich das auch an, also der ist dann auch näher rangegangen. Also der hat mich auch dann später auch geholfen, das war der zweite Zeuge. Also wie waren die zwei Hauptzeugen da? Ja, dann ist der ältere Herr immer auf den anderen näher rangegangen und hat ihm die ganze Zeit halt beschimpft und ja, halt angebrüllt. Und was ich da mitbekommen habe, dass er ihm halt mit Pfefferspray angesprüht hat, er und seine Frau und andere Mädels. Also dann versuchte der ältere Herr, der mit dem Messer, also der Täter, dort irgendwie, dass er nicht wegrennt. Und so ist er halt von der anderen Seite, weil also die Weddingstraße, wenn man halt von der Haltestelle kommt, in diese Richtung kann man halt dann halt in die so ein bisschen freier gehen. Und da, dass der ältere Herr so fast alleine dort war, hat er versucht, ihn aufzuhalten, bis die Polizei kommt. Also der ist jetzt nicht auf ihn, der wollte ihn also jetzt einfach nur dort festhalten, also dass er jetzt nicht wegrennt oder so. Also einengen. Dann bin ich zwischen den beiden gegangen. Also ich habe versucht, nur den älteren Herr dort zurückzuhalten und ein bisschen runter zu bekommen, weil man sieht ja, dass der andere dort ein Messer hat und er hat es auch richtig ernst. Also der hat jetzt, der war richtig einfach nur bereit, dort was zu machen. Wie gesagt, er wollte einfach nicht, dass er wegrennt oder so. So der Robert H. konnte halt in jeder Zeit dann einfach wegrennen, abhauen. Zwischen den Häusern oder irgendwo. Kann halt, hätte das einfach ganz einfach machen können. Dann habe ich versucht, den älteren Herr, das Opfer, habe ich versucht, den runterzubekommen mit den anderen. Da waren, wie gesagt, ein anderer Zeuge, der hat auch versucht, da den Mann runterzubekommen. Aber ich war tatsächlich halt da zwischen den beiden. Aber ich habe versucht, immer halt den Robert H. immer im Auge zu behalten, damit ich halt nicht so nah an ihm ran. Und das, also der Abstand ist immer kleiner und kleiner geworden. Also am Anfang war es so mehrere Metern, also vom Weiten, als ich dort ankam, das waren so 4-5 Meter. Dann sind das halt sehr weniger geworden, also so bis weniger als 2 Metern. Hab dann versucht, den älteren Herr dort an der Brust zu halt dringen, also damit er halt ein bisschen so zurückgeht oder halt ein bisschen zu reden. Also dann kam der andere Mann, also der mit dem Fahrrad war, hat zu mir gesagt, ja, ich habe jetzt die Polizei, weil ich war ja zuerst halt bei den beiden, der hat zuerst die Polizei angerufen, bevor er dann näher rankam. Und dann meinte er, ja, ich habe jetzt die Polizei gerufen, die Polizei kommt gleich. Dann habe ich zu den Eltern, ja, die Polizei kommt gleich, er hat ein Messer jetzt, die Polizei kann das jetzt regeln und so. Und irgendwie kam es dann halt, also nach so 2 Minuten oder so, kam es, dass der ältere Herr, weil er so in Wut ist, also der wollte ihm eigentlich nicht schlagen in dem Moment, aber der kam einfach zu nah an ihm, dass der Robert Herr einfach ihm halt mit Messer treffen kann. Also Robert Herr stand dann, also Robert Herr hat versucht immer von ihm abzuweichen. Der hat ja gesehen, dass ich da mich halt angesetzt habe und der andere, und wir wollten halt versuchen, nur den älteren Herr herunterzubekommen. Und Robert H. hat immer versucht, also der ist immer zurückgegangen. Also der hatte immer versucht, dort Abstand zu halten. Aber bis er dann halt, in dem Moment, da ist er dann stehen geblieben. Und der ältere Herr ist halt näher an ihm gegangen, ohne dass er halt irgendwie eine Faust geben wollte oder schlagen oder so, oder treten. Und dann hat er ihn halt da erwischt halt mit dem Messer. Der hat ihm halt dann mit dem Messer da gestochen. Also ich hab's gesehen, also ich war da halt an der Seite zwischen den beiden. Aber so ein bisschen entfernter.
Wie wirkte denn der Täter? Du hast erwähnt, dass er immer wieder ausgewichen ist. Wirkte er trotzdem aggressiv?
Ja, also ich habe gesehen, dass er da so nervös war. Also der hat auch so ein bisschen gezittert oder so. Ernst sah er auch. Aber ich habe jetzt ihm nicht die ganze Zeit dort beobachtet, weil ich wollte versuchen, also ich war halt auf den beiden fixiert, aber mehr auf den älteren Herr, weil ich wollte halt vermeiden, dass er nicht da näher rangeht. Robert H. ist immer zurückgegangen, aber man sieht ja, dass er es auch ernst hat. Also wie kann ich das beschreiben, dass er einfach bereit ist, was zu tun, also das halt was zu machen. Also das war schon sehr ernst dort, diese Situation.
Und hat er irgendwas gesagt?
Ja, ich hab gesehen, dass er dort, dass die Lippen dort bei ihm sich halt bewegt haben, aber also halt so also halt seitlich, also es war jetzt nicht direkt, ich habe auch jetzt nicht vieles gehört, weil mehr hat der ältere Herr, das Opfer hat mehr was gesagt als der Robert. Weil also Robert H. hatte das Handy immer am Ohr. Ich weiß nicht, ob er da gefilmt hat oder jemanden angerufen hat. Dann dachte ich, okay, vielleicht redet er jetzt mit jemandem oder, also ich habe es aber nicht gehört.
Dann hat Robert H. zugestochen und was ist dann passiert?
Dann ist der ältere Herr ein bisschen zurückgegangen, weil da hat er gemerkt, okay, ich war jetzt, also so habe ich das so habe ich das mitbekommen, dass er also gemerkt hat, okay, ich war jetzt zu nah, ich habe was abbekommen. Dann hat er die Hand direkt auf der Stelle halt gedrückt. Dann dachte ich, okay, ich habe es gesehen. Also man sieht ja manchmal Sachen und dann hofft man, okay, ich hoffe, dass es nicht wahr ist. Der hat dann geschrien, dass er ihm halt getroffen hat, also halt eingestochen hat. Der hat dann die Hand weggemacht und dann sehe ich dort halt ein Loch in seinem T-Shirt und Blut da, was da rauskommt. Aber es hat jetzt nicht stark geblutet, aber man sieht ja, dass dort Bluttropfen waren. Dann dachte ich jetzt, der hat ihn doch getroffen. Dann habe ich dann ihm angeschrieben, dann habe ich zu ihm gesagt, ja, jetzt müssen sie jetzt richtig runterkommen, weil das wird jetzt viel schlimmer dann. Und dann habe ich den älteren Herr richtig festgehalten und ihm gesagt, ja, sie haben jetzt eine Wunde, ich muss mir die Wunde angucken, weil ich kenne mich halt ein bisschen so mit Erste Hilfe und so, da dass ich Zahnarzt bin und so, also ich kenne mich halt so ein bisschen aus halt in diesem Bereich. Und dann habe ich so gesagt, ich muss die Wunde angucken und sie müssen jetzt einfach liegen oder sitzen. Also man muss es jetzt angucken und die ersten Maßnahmen auch machen. Ich habe sein T-Shirt also nach oben gezogen, dann sehe ich dort ungefähr eine richtige große Wunde, so von ca. 10 cm und 2 bis 3 cm tief. Stark geblutet hat es nicht oder irgendwie, dass die Lunge da getroffen ist und so. Das war auf der rechten Seite bei ihm. Hätte Robert H. so geradeaus gestochen, da hätte dann halt die linke Seite bei ihm und dann hätte es dann auch gefährlicher sein können. Also das war eigentlich eine Glückssache. Dann habe ich richtig den älteren Herr also festgehalten und da vor ihm gestanden, damit er nicht gar nicht mehr halt auf ihm zugeht. Dann war so ein relativ großen Abstand. Also ich habe ihn halt versucht irgendwie zurückzuhalten, richtig und weiter. Und da kam dann die Polizei. Die Polizei haben die Waffen dann gezogen und er hat dann das Messer weggetan. Und dann habe ich den das Opfer, also mit einem Polizisten, bis zu seinem Auto halt geführt. Und da haben wir dann sein T-Shirt dort ausgezogen und dann direkt dort Druck appliziert. Und wir haben ihn dann halt im Schatten da hingelegt, bis die Sanitäter und der Notarzt dann kamen. Da habe ich dann seine Frau gesehen, die dann halt komplett ein rotes Gesicht hatte, rote Augen. Sie konnte gar nicht fast sehen und sie hat dann richtig geheult und so. Da habe ich das erste Mal halt seine Frau da gesehen, weil anscheinend war sie, irgendwo lag sie dann halt. Also weil die waren halt im Auto und die waren dort, die haben dann dort das Auto dort an der Kreuzung direkt ausgeschaltet und dann sind die, also die haben sich halt für die zwei Mädels eingesetzt. Mhm. Das habe ich eigentlich am Anfang nicht mitbekommen. Also das mit den zwei Mädels habe ich nicht mitbekommen, weil die anscheinend dann weggegangen sind.
Die Polizei Freiburg brauchte 2 Tage für ihre Pressemitteilung, die dann auch nur die Perspektive des Täters widerspiegelte. Also Robert H. sei angegriffen worden von 3 Personen, da dieser die Polizei überhaupt gerufen hätte. Jetzt mal ganz naiv gefragt, mangelte es der Polizei vielleicht an anderen Perspektiven?
Naja, ich war ja auch dann da, ich bin da geblieben. Ich habe dann auch meine Aussage gegeben. Der andere Herr, also der auch dabei war, der andere Zeuge, der hat ja auch seine Aussagen da direkt, also vor Ort direkt. Wir haben alles da beschrieben, was wir dann gesehen haben und so. Ich denke schon, dass halt die Perspektive halt von Robert H., weiß ich jetzt nicht, was da am Anfang geschehen ist, weiß ich jetzt nicht, warum. Also ich denke halt schon, das war schon übertrieben, dass man da erstmal Pfefferspray halt gegen 2 Mädels oder gegen, egal jetzt wem, auf der Straße. Das ist schon halt übertrieben, das ist nicht gerechtfertigt, dass man da Pfefferspray und dann nochmal ein Messer. Weil dadurch hat sich dann die ganze Sache eskaliert und verschlimmert, weißt du? Und dann, okay, also wenn der angerufen hat, ja, vielleicht, aber ich denke, der andere Zeuge, der hat ja schon gesagt, dass er schon halt die Polizei angerufen hat. Also beide, also da wurden dann, da haben bestimmt mehrere dann die Polizei angerufen. Naja, dann ein Messer da zu einzusetzen, ist ja halt schon auch völlig nicht gerechtfertigt. Also es geht gar nicht, also, dass man da ein Messer für sowas dann einsetzen muss. Und besonders halt, wenn er schon gesehen hat, dass sich halt auch Leute da eingesetzt haben. Also die, ich habe schon auch so einen Artikel gesehen in der BZ, und da stand ja, der hat sich nur bewährt und da waren keine Zeugen. Eigentlich waren wir dort. Mhm. Und wir haben schon versucht, das runterzubekommen. Also Robert Herr hätte schon denken müssen, weil da war schon halt sehr viel einen großen Zeitraum, um das zu überlegen und so, weil der hat ja gesehen, dass ich dazwischen war und der hätte noch weiter abweichen können, also wieder zurückgehen.
Und was wurde dir dann konkret gefragt bei den Vernehmungen?
Schon also von Anfang bis Ende, was wir da gesehen haben, was da passiert ist, was hat er da der eine zu den anderen gesagt. Also alles beschrieben, wie die dann gelaufen sind, was der andere Herr dann gemacht hat, wie ist es komplett, wie es das Ganze geschehen ist, ob wir dann auch schon vorher davor waren, also ob wir dann was anders wussten. Dann später, also das war dann ungefähr nach einer halben Stunde, nachdem alles geklärt wurde, dann standen wir dort, also ich und der andere Herr, und dann haben wir dann unsere Aussagen gegeben. Alles ist zwischen so 16:45 bis 17:30 da geschehen. Ich war eigentlich um 17:00 da in der Stadt verabredet. Dann später, als ich in der Stadt war, also so gegen 6:30 so, hat mich dann die Polizei angerufen und verlangt, dass ich wieder zu der Kriminalpolizei gehe und dann wieder nochmal meine Aussagen gebe. Und da war ich dann ungefähr dort die 2 Stunden da, 1,5 bis 2 Stunden da. Da habe ich wieder nochmal meine Aussagen.
Wurde Robert H. angegriffen, wie die Polizeimeldung suggeriert?
Also ich weiß nicht jetzt, was die 2 Mädels zu Robert H. da gesagt haben oder ob die ihn überhaupt da angegriffen haben. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Bei den Älteren her, da bin ich mir sicher, dass er ihm halt nicht angreifen wollte. Wie gesagt, ich habe nur, also so halt gemerkt, dass er ihm einfach nur dort einengen will, dass er dort bleibt, dass er nicht da abweicht und wegrennt, abhaut. Weil der andere Zeuge, also der hat gehört, wie der ältere Herr zu den 2 Mädels, anscheinend waren die noch da, also ich habe die jetzt nicht mitbekommen, weil ich bin direkt auf Robert H. und das Opfer da fixiert, ich war dann direkt die beiden fixiert, aber der meinte halt, der andere Zeuge, dass der ältere Herr zu den 2 Mädels gesagt hat, wollt ihr keine Anzeige machen, er hat euch hier mit Pfefferspray gespült und so, oder warum ruft ihr jetzt nicht die Polizei? Und anscheinend hat er ihm dann halt das Fee dann halt mit Pfefferspray gesprüht.
Also hätte die Polizei zumindest in den Folgemeldungen eure beiden Aussagen berücksichtigen können, oder?
Ja, klar. Das hätte schon die Polizei auch mit einbeziehen können, weil da waren, also ich und der andere zumindest, haben schon vieles erzählt, was eigentlich anders, das alles anders schon vielleicht beschreibt oder vielleicht, das war schon auch eine andere Perspektive. Also ich habe dann auch so einen Artikel gelesen, wo dann stand, dass eine irgendwie aus der Terrasse irgendwie das mitbekommen hat und dass das berichtet hat. Und dass da dann drin geschrieben in dem Artikel, dass die Polizei auch nach Augenzeugen da sucht, weil da keine waren. Aber eigentlich waren wir schon da und da waren Leute und wir haben uns dann da eingesetzt, wie schon der andere Herr.
Nicht nur die Tat an sich hat die Polizei in ihren Meldungen verharmlost, wurden da schließlich Menschen durch Pfefferspray und Messer verletzt. Auch die durch das Messer hervorgerufene Wunde wurde durch die Polizei verharmlost, indem sie von einer leichten Verletzung gesprochen hat. Du hast die Wunde gesehen, du bist auch Arzt. Würdest du von einer leichten Verwundung sprechen?
Ich denke nicht, dass es so eine leichte Verletzung war. Also da, ich, also was kann man jetzt, also was versteht man unter leichter Verletzung? So ein, das war schon eine große Wunde. Das war auf jeden Fall schon gefährlich halt und da hätte schon auch was Schlimmeres passieren können.
Was denkst du, warum versucht da die Polizei diese ganze Sache kleinzureden und auch die BZ, deren Recherche meistens darin besteht, die Pressemitteilungen von der Polizei 1:1 zu übernehmen?
Ich vermute, ja, die also kleinzureden, sondern halt es wurde jetzt nicht alles da klargestellt für die Leute, für die, deswegen jetzt telefoniere ich halt mit dir und, und sage es jetzt aus meiner Perspektive, weil ich denke schon, dass das nicht alles da richtig da beschrieben wurde und alles so korrekt, was also eigentlich die Leute das hören müssen und mitbekommen, dass doch nicht irgendwie eine normale Sache war oder eine kleine leichte Wunde war oder dass der sich halt wehren wollte, weil der hätte sich halt anders wehren können. Und der ältere Herr, der hat, also das Opfer jetzt, der hat ja schon Zivilcourage dann auch eingesetzt. Also der hat sich halt für die 2 Mädels, die dann angegriffen wurden, eingesetzt. Und der hat ja schon das, denke ich mal, das Richtige gemacht. Aber Robert H. hat schon die ganze Situation da eskaliert. Also das ist halt in eine ganz andere Richtung dann halt gegangen.
Soweit der Zeuge Omar des Messerangriffs durch den AfDler Robert H. Den Namen des Zeugen haben wir geändert. Der Kleinwaffenhersteller Sig Sauer muss 11 Millionen Euro wegen illegaler Waffenlieferung nach Kolumbien zahlen. Das entschied der Bundesgerichtshof am Donnerstag und bestätigte damit das Urteil des Landgerichts Kiel, das 3 Ex-Manager zu Bewährungs- und Geldstrafen verurteilt hatte und angeordnet hatte, Umsatzerlöse von rund 11 Millionen Euro bei Sig Sauer einzuziehen. Es geht um den Export von etwa 38.000 Pistolen. Sie wurden erst in die USA exportiert. Eine Endverbleibserklärung gab es aber nur zum Schein. Die Waffen wurden direkt weiter nach Kolumbien exportiert. Über das Urteil haben wir mit dem Freiburger Jürgen Gresslin, unter anderem Sprecher der Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel, gesprochen. Deine Bewertung des Urteils?
Diese Bewertung ist nun auf einer Bilanz von 7 Jahren aufgebaut. Wir hatten im Juli 2014 als Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel Strafanzeige gestellt, weil wir nachweisen konnten, dass Zehntausende, und das waren noch weitaus mehr, die zur Disposition standen, Pistolen von Sig Sauer des Typs 2022, SP 2022, im Zeitraum von April 2009 bis April 2011, wie du zu Recht sagst, von Deutschland in die USA geliefert wurden. Der Teil des Exportdeals war legal, denn die USA sind ein NATO-Partner. Illegal wurde es in dem Moment, wo ein Teil der Waffenkisten in den USA nicht mal geöffnet wurden, sondern dann ohne Antrag und ohne Genehmigung seitens deutscher Kontrollbehörden weitergeliefert wurden von den USA ins Bürgerkriegsland Kolumbien. Und diese Illegalität haben wir zur Strafanzeige gebracht. Und jetzt, 7 Jahre später, können wir natürlich sagen, mit großem Erfolg.
Was gibt es denn für Informationen darüber, was die Sig Sauer Pistolen in Kolumbien angerichtet haben?
Also eines ist klar, die Waffen wurden geliefert an die kolumbianische Nationalpolizei, also die Policía Nacional. Erfahrungsgemäß ist es so, dass Waffen, wenn man sie liefert, in ein Bürgerkriegsland zirkulieren. Es gibt Beutewaffen, es gibt verkaufte Waffen. Ich denke mal, nahezu alle Konfliktparteien in Kolumbien schießen heute in großem Umfang mit Sig Sauer Pistolen. Nicht nur aus diesem einen illegalen Rüstungsdeal, wobei der eine ja aus vielen einzelnen bestand. Was man noch klar sagen kann, weil es Recherchen des Kinderhilfswerks Terre des Hommes gibt, ist, dass die Sig Sauer Waffen in Kolumbien großen Schaden anrichten, dass sie von Drogenbanden, Paramilitärs und Guerillagruppen bei Verbrechen eingesetzt werden, dass sie Kindersoldaten und Soldatinnen aufgezwungen werden, dass kriminelle Polizisten und Militärs sie bei schweren Menschenrechtsverletzungen einsetzen. Dazu gibt es eine Studie, ein Dossier von Terre des Hommes. Und Ralf Willinger von Terre des Hommes in Deutschland ist die treibende Kraft für dieses Dossier gewesen.
Wird das Urteil, das zweite nach dem Heckler und Koch, schon zu einer 3 Millionen Euro Strafzahlung wegen illegalen Waffenexport nach Mexiko verurteilt wurde, jetzt tatsächlich etwas an der Waffenexportpraxis ändern?
Also wir reden ja hier von dem geringen Teil der illegalen Exporte, die wir nachweisen können. Den wahren Anteil illegaler Waffenexporte kennt niemand. Also wenn der Kern der Frage ist, haben wir damit Einfluss auf illegalen Waffenhandel, würde ich mit einem deutlichen Ja antworten. Denn das Gericht, also der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, hat nun nach dem Heckler-Koch-Urteil zum zweiten Mal einen Paragraphen zur Anwendung gebracht, einen Rechtsparagraphen, der besagt, dass illegaler Waffenhandel mit organisierter Kriminalität, und wir denken das sofort an die Mafia, gleichgesetzt wird. Das hat zur Folge, dass Unternehmen wie Sig Sauer und Heckler und Koch jetzt nicht nur den Gewinn zahlen mussten, also bei Heckler und Koch waren es Gewinn von etwa 400.000 Euro, bei dem illegalen Mexiko-Deal ein Umsatz von über 3 Millionen Euro und Heckler und Koch musste die 3 Millionen Euro zahlen. Gestern hat der BGH in Karlsruhe auch diesen Paragraphen für organisierte Kriminalität nun auf Sig Sauer angewandt. Gleicher Fall, also mehrere hunderttausend Euro Gewinn für das Unternehmen Sig Sauer, aber 11,1 Millionen Euro Umsatz, Gesamtumsatz, Bruttoumsatz am Unternehmen. Und das muss jetzt Sig Sauer mit seinen 3 Unternehmenstöchtern bezahlen. Und so gesehen ist das natürlich ein Riesensignal in die Industrie hinein, vor allem in die Kleinwaffenindustrie, von Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehren hinein. Freunde, es lohnt sich nicht illegaler Waffenhandel. Im Gegenteil, es wird extrem teuer. Und dazu kommt ja noch, dass das Landgericht Kiel im ersten Prozess im April 2019 die Herren Michael Lüke und Robert Lackermeier von Sig Sauer Deutschland und Ron Tudor Cohen von Sig Sauer Incorporation in den USA zu Bewährungsstrafen und zu hohen Geldstrafen verurteilt hat. Bewährungsstrafen hat mich damals sehr geärgert, weil wenn du 38.000 Pistolen nachweislich illegal nach Kolumbien schleust, dann finde ich, dass Haftstrafen angebracht sind und nicht Bewährungsstrafen. Die Geldstrafe, die Geldsumme war hoch. Von den 600.000 Euro, die Lücke und Cohen zahlen mussten, die gingen großteils an humanitäre Hilfsorganisationen wie Terdesom oder Brot für die Welt. Das ist gut. Aber jetzt kommt noch was Zweites und jetzt wird es auch richtig spannend. Wir haben nämlich im April 2020 wieder Strafanzeige gestellt, weil wir diesmal glauben, nachweisen zu können, dass Sig Sauer weiter exportiert hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also du sitzt im Frühjahr, April 2019 im Gerichtssaal, da sind die drei besagten Herren, Lücke, Lackermeier und Cohen, und die schwören Stein und Bein, wir handeln nie wieder illegal, und daraufhin bekommen sie in Anführungszeichen nur Bewährungsstrafen. Und wir können inzwischen nachweisen, dass bis in den Mai hinein, also noch darüber hinaus, Waffen illegal nach Lateinamerika geliefert wurden. Wir sprechen jetzt von Mexiko, Nicaragua und nochmals Kolumbien. Wir sprechen jetzt diesmal nicht nur von Pistolen, sondern von Pistolen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren. Und wenn dem so sein sollte, die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt, dann hat Sig Sauer und dann haben die drei Herren ein Riesenproblem, weil sie dann nicht nur die Bewährungsstrafe, die sie bekommen haben im Urteil 1, April 2019, sondern dann auch die neue Strafe aufgebrummt bekommen sollten, wie gesagt, für den Beweis das. Und dann reden wir von langjährigen Haftstrafen.
So weit schon auch zur nächsten Strafanzeige wegen des Verdachts illegaler Kleinwaffenexporte nach Mexiko, Nicaragua und erneut nach Kolumbien. Was braucht es denn jetzt auf bundespolitischer Ebene für Konsequenzen aus dem Urteil?
Also was dieses Urteil und eigentlich beide Urteile, nämlich auch das Heckler-Koch-Urteil, klar aufgedeckt hat: diese These der Bundesregierung, der Endverbleib von Waffen ist gesichert, wenn der Empfänger dieser Waffen ein Papier unterzeichnet, da steht Endverbleibserklärung, End User Certificate drüber, und dann garantiert der Empfänger, die Waffen bleiben da, wo sie sind. Das können wir inzwischen ganz klar negieren, das ist nicht der Fall, da ist Lug und Trug dabei, und das ist nur eine von vielen Gesetzeslücken, die wir haben. Wir von der Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel sagen klipp und klar, wir brauchen ein neues Rüstungsexportkontrollgesetz. Wir wollen, dass das Außenwirtschaftsgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz zu einem Gesetz zusammengefasst werden, dass nicht mehr die Widersprüchlichkeit dieser beiden Gesetze da ist und die Rüstungsindustrie sich jeweils den richtigen Passus des einen Gesetzes raussuchen kann und die Urteile dann milde ausfallen. Wir brauchen ein Rüstungsexportkontrollgesetz, das den kleinen Waffenhandel total verbietet, weil Endverbleib ist nicht kontrollierbar. Das aber auch Munitionsexporte verbietet, das bei den Großwaffenexporten erstmal sagt, das darf gar nicht passieren. Und wenn das jemand, eine Firma, trotzdem exportieren will, muss sie begründen, warum sie zum Beispiel in die Türkei, in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Ägypten beispielsweise U-Boote liefern will. Und dann kann man als Bundesregierung sagen, nee, das wollen wir ja eigentlich gar nicht, weil wir wissen, dass eine Militärdiktatur in Ägypten an der Macht ist. Warum sollen die U-Boote bekommen? Wir wissen, dass das Regime Erdogan dran ist in der Türkei und nicht nur die Frauenrechte massiv beschränkt werden, sondern die Menschenrechte und die Presserechte überhaupt in der Türkei. Und dann kommen wir so weit, dass wir dann sagen können, Rüstungsexport gehört eigentlich grundsätzlich verboten.
Abschließend, wenn jetzt deutsche Hersteller keine Pistolen mehr an Kolumbien liefern, kommen die Waffen dann nicht einfach von Herstellern aus anderen Ländern? Wird nicht eine Pistole durch die andere ersetzt, der Tod bleibt aber der gleiche?
Kommt der Realität dann nahe, wenn wir es nicht schaffen, Einfluss zu nehmen auf die internationale Gesetzgebung? Da ist natürlich erst einmal der ATT zu nennen, der Arms Trade Treaty. Wenn es uns nicht gelingen sollte, mit den anderen großen Herstellern und Exporteuren von Kleinwaffen, dazu zählen beispielsweise die USA oder Brasilien, übrigens auch die Schweiz, Einfluss zu nehmen, dann wird es so sein. Also muss unsere Zielsetzung, deswegen haben wir hier in Freiburg beim Rüstungsinformationsbüro auch das Global Net Stop the Arms Trade gegründet, ein weltweites Netzwerk gegen Waffenhandel, das Druck auf die internationale Politik und Rechtsprechung ausüben wird, bereits tut, aber auch in den kommenden Jahren zunehmend wird, sodass insgesamt weltweit erkannt wird, Kleinwaffen sind mit Abstand die tödlichsten Waffen überhaupt. Also 9 von 10 Menschen sterben durch den Einsatz von Kleinwaffen. Und man muss die Erkenntnis daraus ziehen, Kleinwaffenhandel gehört verboten.
Der Kleinwaffenhersteller Sig Sauer muss 11 Millionen Euro wegen illegaler Waffenlieferung nach Kolumbien zahlen. Das entschied der Bundesgerichtshof am Donnerstag. 38.000 Pistolen wurden illegal nach Kolumbien exportiert. Wir haben da über das Urteil mit Jürgen Gresslin, unter anderem Sprecher der Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel, gesprochen. An diesem Mittwoch tagte der Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Freiburger Gemeinderats. Ein spannender Aspekt waren die Zwischenergebnisse einer laufenden Studie von aufsuchender Befragung von Jugendlichen zu ihren Erfahrungen zu Nutzungsmöglichkeiten im enger werdenden öffentlichen Raum. Auch ganz ohne Pandemie-Lockdown. Verfasser Herr Merz.
Überrascht ist, dass man Jugendlichen eigentlich viel mehr zutrauen kann. Sie haben eine sehr genaue Vorstellung auch davon, dass nicht unmittelbar etwas passiert, dass wir kein Lokalbaron sind, sofort eine Skateanlage aus dem Boden stampfen können. Und damit auch verbunden, dass ich sie als sehr tolerant erlebt habe, also dass ich sehr differenziert auch über Konflikte mit den Nachbarn berichten kann. Man kann Jugendlichen da deutlich mehr zutrauen, als man es vielleicht im ersten Moment hätte, oder ich auch im Kontakt mit Erwachsenen, die sich auch dort aufgehalten haben, denen hätte ich es mehr zugetraut und weniger erwartet. Das ist erstmal eine, wie soll man sagen, jugendpositive Darstellung, das ist das eine. Das zweite ist, was mich auch überrascht hat, aber dass Jugendliche auch konkret über ganz differenziert berichten über Flächen, die eigentlich wirklich ihnen zugestimmt, Skateanlagen, bestimmte Orte, und darüber berichten, dass es dort aber auch Fremdnutzungen gibt. Und genau, ganz konkret Dietenbachpark, ich habe es mir dann auch angeschaut, ich war dann eingeladen, ja kommen Sie doch mal vorbei, dann bin ich mal vorbeigefahren, sie kam auch tatsächlich, und dass es dort Fremdnutzungen sind, aber dass es den Erwachsenen, also ich sag mal dort, ich habe es selbst auch gesehen, ich war eine Stunde etwa dort, Mountainbike-Fahrer sind mit dem E-Mountainbike drüber gefahren, aus dem Profil der Räder ist Kieselsteine geflogen, für Skater ist das sozusagen Gift auf der glatten Fläche, die Erwachsenen sind sich überhaupt nicht bewusst darüber, die sind sich vielleicht auch nicht bewusst, wenn dort Kleinstkinder spielen, dass deswegen da das Skaten sozusagen lahmgelegt wird, aber dass Jugendliche da nicht jetzt mit einer puren Wut reagieren, sondern einfach mit einer gewissen Unmachtsgefühl auch dagegen dazu argumentieren, dass sie diesen Diskussionen oft auch unterlegen. Wir haben dann auch so gesagt, naja, wenn ich als Erwachsener die jungen Familien, den Senior dann auf dem E-Bike, Mountainbike ansprechen würde, würde er es verstehen, aber bei Jugendlichen, die unterliegen diesen Konflikten oder Diskussionen, und das war für mich schon auch nochmal eine besondere Erkenntnis auch, ich konnte dort alle Fremdnutzungen live und ungeplant mitverfolgen. Das ist, denke ich mal, die zweite große Erkenntnis auch, dass sich Erwachsene oft überhaupt nicht bewusst sind, dass sie selbst Kleinsträume beanspruchen und damit Nutzung von Jugendlichen ausschließen.
Auch ohne Pandemie ist neben Privattreffen der öffentliche Raum der Haupttreffpunkt für ca. 80% der 13- bis 18-Jährigen. Ein Raum, dessen Nutzungsintensität und Konflikte mit anderen Nutzern, aber gerade für Jugendliche, ein besonders einschränkendes Erlebnis ist, dessen konkrete Ereignisse der jüngsten Zeit Jürgen Messer vom Jugendbüro ansprach.
Herr Merz, eigentlich in dieser Beobachtung unterstützen, was den Drang nach Bewegung angeht. Das ist was, was wir im Jugendbüro sehr stark mitbekommen zurzeit auch, weil der Nutzungsdruck auf Flächen, die überhaupt zur Verfügung stehen, extrem hoch ist und zu Konflikten führt. Das ist nicht nur im Dietenbach so, was Sie auch dankenswerterweise selber auch beobachtet haben. Ich glaube, das Verrückteste, was Sie erzählt haben, war, dass sogar ein Pony auf dieser Anlage stand. Ne? Das betrifft auch das kleine Skate-Dreieck im Vauban. Das betrifft die Verlegung der Rampe im Riesenfeld aufgrund von Anwohnerprotesten in die Nähe eines Basketballfeldes, was dadurch kleiner wurde und einen Ballfangzaun notwendig machte. Das betrifft eine zwar nicht ganz legale, aber immerhin genutzte kleine Obstacle-Anlage, also so ein Hindernis bei Maria Hilf und so weiter. Und es gibt demgegenüber aber seitens der Jugendlichen auch Bemühungen, dem wirklich konstruktiv entgegenzutreten oder konstruktiv damit umzugehen. Nicht nur zu sagen, Mist, 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 Garten- und Tiefbau und nehmen uns wieder irgendwas weg oder so, obwohl da wirklich auch teilweise nicht immer mit Fingerspitzengefühl gearbeitet wurde. Aber es gibt im Freiburger Osten, im Haus 197, eine Möglichkeit, jetzt mit den dort Verantwortlichen, auch im Innenhof und mit super engagierten Jugendlichen, die sich auch um Finanzierung und alles wirklich selber gekümmert haben, Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Also das sind auch Perspektiven, die da entstehen, diesem Nutzungsdruck, der im Moment enorm ist, der sich vielleicht auch ein bisschen einpendeln wird, keine Ahnung, aber man muss damit umgehen, dem gerecht zu werden. Bolzplätze, Frau Federer, ist nochmal eine ganz spannende Geschichte, finde ich sowieso. Ich habe die Erfahrung gemacht, es gab den Bolzplatz neben dem Reisacher Hof, Flash, der überbaut wurde mit einem Hochhaus und die Jugendlichen hatten damals lange dafür gekämpft, den halten zu können. Und es war ein Bolzplatz, der von Jungen und Mädchen genutzt wurde. Und zwar deswegen interessant von Mädchen, das war für mich damals auch ein großer Lerneffekt, die haben, weil der asphaltiert war, konnten die den zum Beispiel als riesengroße Gemäldefläche benutzen. Also auf eine ganz andere Art und Weise mit ihren eigenen Bedürfnissen damit umgehen. Das heißt für mich aber, dass genau solche Flächen für unsere Jugendlichen in Freiburg extrem wichtig sind. Wir auf jeden Fall gucken müssen, dass die nicht auch ausgespielt werden gegen wir brauchen mehr Wohnraum oder in der Verlängerung dieser oder jener städtebaulichen Achse macht sich jetzt ein achtstöckiges Wohnhaus besser als der Bolzplatz. Da muss man wirklich aufpassen. Aber insgesamt finde ich das, was...
Die anwesenden Mitglieder des Jugendhilfeausschusses einigten sich darauf, im Oktober das Thema erneut aufzugreifen. Dann vielleicht auch mit direkter Beteiligung von unorganisierten jugendlichen NutzerInnen? Am Samstag demonstrierten BrasilianerInnen und andere UnterstützerInnen in der Freiburger Innenstadt zur Unterstützung der Raus-Bolsonaro-Bewegung in Brasilien. Die Teilnehmenden trugen die Zahl der bisher in Brasilien an Covid-19 gestorbenen Menschen auf ihren Körpern in die Innenstadt. In der Nacht vom Freitag zuvor betrug diese Zahl 520.189. Wir haben eine Teilnehmerin der Proteste gegen das faschistische Bolsonaro-Regime interviewt.
E parece que o caminho também está definitivamente aberto para todos os manifestantes indignados com o governo brasileiro. Nem a falta de controle da pandemia lá no Brasil segura.
Es scheint, der Weg ist frei für alle empörten Demonstrantinnen und Demonstranten. Die sind mehr als unzufrieden mit der Regierung von Jair Bolsonaro. Auch der Mangel an Kontrolle der Pandemie in Brasilien hält den latenten Wunsch der Leute nicht zurück, auf die Straße zu gehen und zu schreien für die Amtsenthebung des Präsidenten. So ist es bereits am 29. Mai, am 19. Juni sowie jetzt am 3. Juli passiert. Eigentlich sollte erst am 24. Juli protestiert werden, aber das Datum wurde wegen der Korruptionsskandale um den Kauf und teuren Weiterverkauf des indischen Impfstoffes Covaxin, in den Bolsonaro und einige seiner Abgeordneten verwickelt waren, vorgezogen. Zudem wurde bekannt, dass die Bundesregierung einen US-Dollar pro Dosis AstraZeneca berechnete, als Gebühr für den Vertragsabschluss bei mehreren 100 Millionen Dosen Impfstoff.
Da vacina da AstraZeneca. Os atos programados de ontem foram registrados em quase 300 cidades em todos os estados brasileiros e em dezenas de capitais e cidades aqui da Europa.
In 300 Städten bundesweit gingen die Menschen in Brasilien am Samstag auf die Straße. Auch in Europa und weltweit gab es Soli-Aktionen. Die Demonstrierenden klagen den Präsidenten des Genozids an, verlangen den Zugang der brasilianischen Bevölkerung zu Impfstoff sowie ein Ende von rassistischer Diskriminierung. Außerdem prangern sie die Fahrlässigkeit der Regierung an in Bezug auf die Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialpolitik sowie insbesondere ihr diskriminierender Umgang mit indigenen Rechten.
brasileira. Os manifestantes no Brasil também gritaram palavras de ordem e repúdio à discriminação racial.
Bis Freitagabend, den 2. Juli 2021 um 8 Uhr, sind 520.189 Menschen in Brasilien an Covid-19 gestorben. Bedauerlicherweise steigt diese Zahl in 24 Stunden jeweils um fast 2.000. Die Protestierenden prangern an, dass die Toten nur wegen Vernachlässigung des Gesundheitsbereiches, Missbrauch und Korruption der Regierung Bolsonaro zu beklagen seien. Zudem hungern 19 Millionen in Brasilien und 145 Millionen sind von Hunger bedroht. Somit war der Protest auch ein Akt der Trauer.
Com a pressão popular nas ruas, talvez mais cedo ou mais tarde do que a gente pensa.
Die Proteste waren die ersten, nachdem im Abgeordnetenhaus am 30. Juni erstmals die Forderung nach Amtsenthebung einheitlich von gegensätzlichen Fraktionen offiziell protokolliert wurde. Dass mehr als 120 Abgeordnete die Amtsenthebung Bolsonaros fordern, ihre Unterschriften jedoch jede einzelne vom Parlamentsvorsitzenden geprüft und als unberechtigt und inkonsistent zurückgewiesen werden, hat die brasilianische Bevölkerung alarmiert. Brasilianerinnen, Brasilianer und Brasilienaffine protestierten am vergangenen Samstag überwiegend in Schwarz gekleidet als Zeichen der Trauer in Freiburg. Der Protestakt wurde am Europaplatz mit einem Die-In, also einem sich auf den Boden legen, beendet, symbolisch für den Genozid, der in Brasilien derzeit vonstatten geht. Der Protestmarsch wurde vom Kollektiv Brasilien Deutschland für die Demokratie, Regionalgruppe Freiburg und von der Gruppe Progressive BrasilianerInnen in Freiburg und Region, die sich nach den Protesten am 19. Juni am Platz der Alten Synagoge gegründet hatten, organisiert. Unterstützung erhielten sie auch von der NGO COBRA, Kooperation Brasilien e.V. Für den 24. Juli ist der nächste Protest angesagt.
Para a simbologia do luto, os participantes de Freiburg terminaram o ato na Praça Europa, com todos deitados no chão para simbolizar o genocídio em curso lá no Brasil.
Wir Exil-Brasilianerinnen und Brasilianer sind verpflichtet, unsere Solidarität mit den Millionen verwundbaren Menschen in unserem Herkunftsland zu zeigen.
Brasileiros progressistas de Freiburg e região. Dou ainda com apoio da ONG Cobra, Cooperação Brasilien, e foi o segundo organizado na cidade pelos mesmos grupos. No dia 19 de junho, os protestos ocorreram na antiga Praça da Sinagoga.
Noch vor der parlamentarischen Sommerpause sollte das Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen verschärft werden. Unter anderem sollte durch ein schwammig formuliertes Militanzverbot das Tragen von Malereianzügen und ähnlich unter Strafe gestellt werden. Die Gesetzesverschärfung, die in linken Kreisen auch Ende-Gelände-Gesetz genannt wird, sei noch strenger als die Gesetzeslage in Bayern und richte sich vor allem gegen Antifaschistinnen, da es unter anderem den störungsfreien Ablauf von Nazi-Versammlungen garantieren würde. So Marie von der Antifa NRW. Wir haben mit ihr über die geplante Gesetzesverschärfung gesprochen.
So, wir sind jetzt verbunden mit Marie von der Antifa NRW. Hallo Marie. Und in NRW ist ja ein neues Versammlungsgesetz geplant, nicht wahr?
Genau, das ist natürlich wichtig für uns.
Genau, möchtest du uns kurz verraten, für all diejenigen, die das nicht so auf dem Schirm haben, was da denn geplant ist, mit diesem Gesetz zu ändern?
Ja, also das geplante Versammlungsgesetz in NRW bietet eine ganze Menge an Ausweitungen, vor allem was die Polizeientscheidungen vor Ort angeht. Es ist auch tatsächlich bundesweit das schärfste Landesversammlungsgesetz, was überhaupt angedacht wurde. Also es ist schärfer als das in Bayern. Es sieht eine Menge Einzelentscheidungen vor. Beispielsweise müssen die Personalien von OrdnerInnen vorab bei der Polizei abgegeben werden. Die Polizei kann dann entscheiden, ob sie diese Personen als OrdnerInnen zulässt oder nicht. Versammlungen müssen schon ab 2 Personen angemeldet werden, wenn sie ihre politische Meinung kundtun. Das Stören von anderen Versammlungen ist außerdem strafbar, genauso wie das Training dazu, also sowohl Blockadetrainings als auch Blockaden von Nazi-Aufmärschen werden unter diesem Versammlungsgesetz strafbar und schon der Aufruf zur Störung wird strafbar und was natürlich auch noch ein ganz großes Problem ist, das Militanzverbot. Das heißt, dass die sehr schwammig formuliert, dass die das gemeinsame Auftreten und die gemeinsame Kleidung und außerdem ein militantes Auftreten von Gruppen dazu führen kann, dass die Polizei vor Ort diese Gruppen von der Versammlung ausschließen kann. Das würde sowas wie den Schwarzen Block genauso treffen wie Vereinigungen wie Ende Gelände oder auch einfach Gewerkschaften, Fußballfans oder alle Leute, die in irgendeiner Weise gemeinsam sozusagen auftreten und da auch wieder sozusagen, dass die Hoheitsgewalt liegt bei der Polizei, das zu entscheiden. Darüber hinaus gibt es noch 1000 andere Kleinigkeiten, aber das sind jetzt so die wichtigsten Sachen, die uns natürlich massiv stören und einfach dafür sorgen, dass Demonstrationen nicht mehr wirklich genutzt werden können, sondern von vornherein eigentlich kriminalisiert werden, dass vor allem Personen, die schon mal auffällig geworden sind, danach eigentlich nie wieder demonstrieren gehen können, sondern gezielt von Versammlungen ferngehalten werden können und das dann in der Folge dazu führen wird, dass ja vor allem Nazis in Friede und ungestört durch die Innenstädte marschieren werden.
Und da habt ihr wahrscheinlich ein massives Problem damit.
Richtig, das wollen wir auf jeden Fall nicht. Und wir sehen vor allem überhaupt nicht ein, dass Demonstrationen in der Form ja kriminalisiert werden. Und wir sehen vor allem, dass das Gesetz sich vor allem gegen linken Protest wendet. Es wird auch teilweise Liebe-vor-Ende-Gelände-Gesetz genannt, weil es tatsächlich da auch einzelne Bereiche gibt, die sich tatsächlich gegen Demonstrationen am Grubenrand richten. Auch Demonstrationen auf Gleisen sind grundsätzlich verboten oder auf Autobahnen. Und vor allem halt mit dem Blockadeverbot haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil, naja, wir wissen ja, wie die Polizei in NRW zu Nazis steht und dass die eben doch sehr entspannt hier demonstrieren können, wenn sich ihnen niemand entgegenstellt.
Und jetzt hat sich auch Widerstand gegen das geplante Gesetz ja organisiert. Wie sah der denn aus?
Also es gibt ein Bündnis, ein ziemlich breites Bündnis, das auch extrem spektrumübergreifend ist. Also da arbeiten wirklich sehr, sehr viele Gruppen mit. Also es sind 75 aktive Gruppen und 160 UnterstützerInnen, die dieses Bündnis sozusagen, ja, in diesem Bündnis zusammenarbeiten. Die haben sich Anfang des Jahres zusammengetan und es gab jetzt verschiedene kleinere Aktionen, auch die zentrale Aktionstage. Und jetzt am 26.06. hat eine Großdemonstration in Düsseldorf stattgefunden. Da waren 6000 Teilnehmende, auch wieder sehr bunt gemischt, also von Fußballfans, die irgendwelche Choreografien eingeübt haben, bis hin zu einem Klimablock, ein Antikap-Block, ein Nika, IL-Block, ein Antifa-Block und alles mögliche andere. Und der Zug ist auch eigentlich erstmal recht entspannt und friedlich losgelaufen und gerade der Antifa-Block wurde dann relativ schnell, also nach ein paar hundert Metern schon von der Polizei genervt und es wurde darauf hingewiesen, dass Vermummung, dass sich der Block vermummen würde, was natürlich in Zeiten von Corona absoluter Unsinn ist, dass man schwarze OP-Masken als Vermummung bezeichnet. Und der Block hat dann erstmal Begleitschutz bekommen, wurde dann immer wieder von der Polizei drangsaliert. Die Demo hat sich insgesamt extrem solidarisch mit diesem Block gezeigt, hat versucht, der Polizei klarzumachen, dass sie diesen Block halt in Ruhe lassen soll. Dann wurde der Block nach, ja, ich glaube, eine Stunde oder 2 Stunden wieder angehalten komplett und gekesselt. Das erste Mal. Und es wurde von einer Seite massiv in diesen Block reingeprügelt. Grund war auch wieder zu hoch gehaltene Banner und Vermummung und Pyrotechnik, wobei ja das auch, wenn dann eine Ordnungswidrigkeit wäre, auf jeden Fall nicht kein Grund ist, einfach in so einen Block reinzuprügeln. Mal abgesehen davon, dass sie da keinerlei Abstände mehr zugelassen haben oder irgendwas. Dann sollte der Block an der Stelle schon abgekapselt werden von dem Rest der Demo. Das hat die aber nicht zugelassen. Der ganze Klimablock und alle Blöcke sind zurückgelaufen, haben sich solidarisch gezeigt und letztendlich durfte die Demo dann an der Stelle auch weiterlaufen. Wurde dann aber wieder gestoppt und auch unter einem Vorwand von vorne tatsächlich auch gestoppt. Und dann wurde dieser komplette Block eingekesselt und das dann tatsächlich auch über 6 Stunden. Da waren dann insgesamt von Anfang an eigentlich 350 Leute drin und die wurden dann über mehrere Stunden wirklich ohne Wasser, ohne Toiletten einfach gekesselt. Auch weiterhin gleiche Gründe wie von vorne, also totaler Unsinn. Im Nachhinein sagt jetzt Reul, dass da Straftaten stattgefunden haben, die ja offensichtlich nicht stattgefunden haben. Es gibt Videobeweise dafür, dass das nicht passiert ist, dass von dem Blog eigentlich keine Straftaten ausgegangen sind. Und es ist ja unserer Ansicht nach da relativ klar, dass die Polizei diesen Blog abfacken wollte und einfach keinen Druck hatte, dass die Demo zum Landtag kommt. Und das hat sie im Endeffekt auch geschafft. Dabei hat sie allerdings auch ein paar JournalistInnen über den Haufen getreten und massiv angegangen. Also da sind wirklich Körperverletzungen passiert, die wirklich massiv sind. Und das hat dann dazu geführt, dass das doch medial relativ stark aufgegriffen wurde, was natürlich zu begrüßen ist. Aber es ist einfach schon wirklich das Letzte. Es wurden über 100 Leute verletzt. Mehrere Leute, auch Minderjährige, angezeigt und ihre Personalien festgehalten. Und das ging einfach gar nicht, die ganze Aktion.
Reul reagierte ja auch mit einer Pressemitteilung, in der er zwar den Einsatz gegenüber PressevertreterInnen bereuen würde, allerdings ihm keine verletzten DemonstrantInnen bekannt seien. Wundert euch das?
Nö, eigentlich nicht. Also es wurde auch relativ deutlich, dass ihn das ziemlich ärgert, dass seine Polizei da das mit den JournalistInnen übersehen hat, weil ansonsten hätte sich wahrscheinlich auch wieder niemand dafür interessiert, dass da DemonstrantInnen wirklich massiv angegangen wurden und dass die Verletzten auch so extrem runtergespielt wurden. Also das wundert uns jetzt auch eigentlich gar nicht. Die Polizei vor Ort war auch wirklich ja sehr auf Krawall gebürstet. Also von Anfang an gab es Wasserwerfer, die aufgefahren wurden vom Landtag und eine Pferdestaffel und alles Mögliche. Und das halt bei so einem breiten Bündnis, wo eigentlich klar war, dass nicht wirklich was passiert. Also da waren auch irgendwie, wie gesagt, da waren Minderjährige, da waren Kinder, da waren alte Leute. Das war jetzt keine Blockupy-Veranstaltung, wo das irgendwie ja vielleicht im Vorhinein irgendwie sichtbar gewesen wäre, sondern es war irgendwie schon klar, dass das eigentlich eine friedliche Veranstaltung wird. Und da jetzt im Nachhinein seinerseits so rumzueiern, ist halt ja typisch Reul, würde ich mal sagen, aber auf jeden Fall nichts, was der Situation angemessen ist.
Was gab es denn noch so für Reaktionen auf diese massive Polizeigewalt?
Tatsächlich seitens Medien ein großes Interesse. Also das hat uns natürlich auch sehr gefreut, dass da sehr viel Interesse auf einmal dem Versammlungsgesetz gegenüber gebracht wurde und das ganze Thema überhaupt auch erstmal kritisch beleuchtet wurde. Also dass eine Polizei, die so viel Gewalt bekommt, doch ein Problem sein kann und das eben nicht nur für Extremisten und Extremistinnen, sondern eigentlich eben für jeden, der da aus Versehen im Weg steht oder eben demonstrieren möchte. Das wurde, glaube ich, den JournalistInnen dann durch den Tag doch sehr deutlich und es gab wirklich sehr viel Interesse, sehr viel kritische Berichterstattung, sehr viel Nachfragen. Vom Bündnis wurde auch noch eine Pressekonferenz gemacht am Montag direkt danach und außerdem von SPD und Grünen eine Aktuelle Stunde im Landtag eingereicht für den Donnerstag danach. Das heißt, da gibt es auch auf parlamentarischer Seite relativ viel Rückrudern an der Stelle. Also ist natürlich schön, dass die ganzen Parteien jetzt wieder ihre demokratischen Rückgräder entdeckt haben. Auch die FDP ist da jetzt irgendwie gerade stark am Zurückrudern und möchte den Gesetzentwurf doch nochmal überarbeiten. Ja, liegt jetzt wahrscheinlich eben an dem großen Interesse, aber ist auf jeden Fall deutlich begrüßenswert, halt, wenn sie jetzt dieses Gesetz, so wie es ursprünglich angedacht war, einfach so unter dem Radar einfach durchwinken. Deswegen ist es auf jeden Fall schon gut, dass an der Stelle so viel Aufmerksamkeit auf einmal auf dieses Versammlungsgesetz gelegt wurde und eben auch das Thema aufgekommen ist, okay, hier hat die Polizei schon so gehandelt, als wäre das Versammlungsgesetz schon durchgewunken worden, obwohl es das eben noch nicht war.
Es gab ja auch Stimmen, die einen Rücktritt von Reul gefordert haben. Würdet ihr das auch nochmal unterstreichen?
Ja, auf jeden Fall. Das kann nicht schaden. Also der Mann ist auf jeden Fall dort wahnsinnig fehl am Platze. Also das hat sich ja auch bei den Nazi-Chats in NRW schon gezeigt, dass er da jetzt nicht besonders interessiert ist, Verantwortung zu fordern von seiner Polizei, sondern der gerne viel Freilauf lässt und ja auch gerade was so die rechten Tendenzen angeht, da jetzt ja nicht so wahnsinnig viel Interesse hat, da scharf mit ins Gericht zu gehen. Und das jetzt, was mit dem Versammlungsgesetz passiert, ist genau das Gleiche. Und deswegen würden wir das auf jeden Fall begrüßen, wenn Reul zurücktritt.
Und seht ihr das als realistisch? Weil es kommt ja nicht mehr so häufig vor, dass PolitikerInnen, die in solchen Positionen sind, für ihre Fehler eingestehen und ich wüsste nicht, wann der letzte Rücktritt gewesen ist.
Ja, das mag sein, aber man kann es auf jeden Fall trotzdem fordern. Also ursprünglich war es auch nicht besonders realistisch, dass bei einer schwarz-gelben Koalition überhaupt dieses Gesetz nochmal geändert wird. Und das passiert jetzt gerade auch. Insofern, wer weiß. Und dadurch, dass es jetzt natürlich auch eine Menge Klagen geben wird, kann es schon sein, dass da irgendwelche Verantwortungen gezogen werden müssen. Und bevor Laschet sich da wahrscheinlich selber in den Kugelhagel stellt, wird vielleicht dann doch Reul über die Klippe springen. Insofern wäre da, glaube ich, schon eine Möglichkeit.
Welche Konsequenzen zieht ihr denn jetzt aus den letzten Ereignissen?
Auf jeden Fall, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Also, dass wir natürlich weitermachen. Also es gab jetzt direkt danach, direkt am folgenden Montag sozusagen, am 28. gab es direkt eine Demonstration in Köln, wo über 1000 Leute waren. Es gab eine Demo in Münster, wo auch nochmal 150 Leute waren. Es wird jetzt am 17.07. nochmal einen dezentralen Aktionstag von dem Bündnis geben und insgesamt einfach weitermachen. Und auch natürlich, so weit es geht, die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und versuchen, dass dieses Gesetz halt einfach nicht durchgeht. Und auch ansonsten sehen wir uns natürlich auf der Straße.
Und was würdest du jetzt den Menschen sagen, die jetzt davon ausgehen, ah ja, NRW, ich wohne hier jetzt in Baden-Württemberg oder Berlin oder wo auch immer, was geht mich das an?
Also wir haben ja, wie gesagt, Armin Laschet, der gerne Bundeskanzler werden möchte. Und es ist halt schon nicht von ungefähr, dass er jetzt eigentlich dieses Gesetz gerne noch vor der Sommerpause durchgebaut hätte, weil das natürlich schon einen gewissen Modellcharakter für den Rest von Deutschland haben soll. Also es ist, wie gesagt, das Schärfste. Es sollte auch so einen gewissen Vorzeigecharakter haben, von wegen wir können hier sozusagen mit unseren ExtremistInnen besser umgehen als sogar als Bayern. Und deswegen ist schon zu erwarten, dass das durchaus Konsequenzen auch für die anderen Länder haben wird. Und vor allem, wenn so ein Versammlungsgesetz hier in NRW durchgeht, dann kann es auch in den anderen Ländern durchgehen. Und also die Tendenzen insgesamt, die Versammlungsfreiheit einzuschränken, sind in den letzten anderthalb Jahren ja schon sehr deutlich geworden. Also das jetzt gerade während der Pandemie auch durchzuhauen, kommt ja auch nicht von ungefähr. Und die Tendenzen sind einfach da, dass die Macht der Straße in Anführungszeichen einfach nicht mehr gerne gesehen wird im politischen Diskurs und grundsätzlich gebrochen werden soll. Das sehen wir an den anderen Polizeigesetzen, die es auch schon gibt. Und diese Tendenzen sind natürlich auch in den anderen Bundesländern vorhanden.
Soweit Marie von der Antifa Nordrhein-Westfalen zur geplanten Verschärfung des nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes. Rassistische Hetzjagd in Freiburg. Polizei verweigert Auskunft über Ausländer rausschreienden Polizeihauptkommissar. Wir ziehen vor Gericht. Zwei Polizeihauptkommissare waren Teil der Gruppe, die am 12. Juni eine halbe Stunde lang einen Antifaschisten mit lettischer Staatsangehörigkeit durch den Stüdinger hetzte. Einer der beiden war ganz offenbar Hauptakteur der Hetzjagd. Mittlerweile räumt auch die Freiburger Polizei ein, dass dieser Polizeihauptkommissar Ausländer rausschrie. Radio Dreieckland war das erste Medium, das das herausfand, dass nicht nur ein, sondern zwei hochrangige Polizisten Teil der Gruppe waren. Wir sehen weiterhin großen Aufklärungsbedarf. Wie kann es sein, dass ein offenbar vorhandene rassistische Einstellung bei einem hohen Polizeibeamten offenbar über Jahre niemanden aufgefallen ist? Welche Aufgaben hatte er innerhalb der Polizei? Hat sich seine Einstellung auf die Polizeiarbeit ausgewirkt? Hätten die Einstellungen eventuell sogar dem Polizeipräsidenten höchst selbst auffallen müssen? In welchem Verhältnis zu den beteiligten Polizeihauptkommissaren stehen diejenigen, die nun die rassistische Hetzjagd aufklären sollen? Es sind Fragen, die schnellstmöglich aufgearbeitet werden müssen, gerade im Hinblick auf die bundesweiten Skandale mit Polizisten, die sich in rechten Chatgruppen organisieren. Speziell für Freiburg ist diese Aufklärung aber auch angesichts der merkwürdigen Pressearbeit der Freiburger Polizei bei der Messerattacke des AfDlers Robert H. wichtig. Trotz Zeugen, die eine andere Perspektive auf die Tat hatten, verbreitet die Polizei hier lediglich die Sichtweite von Robert H. und blockt RDL-Anfragen zu Beweismitteln und zur Unabhängigkeit der ermittelnden Stellen ebenfalls ab. Radio Dreieckland hat sich deshalb nochmal an die Freiburger Polizei gewandt, um die skizzierten Fragen aufzuklären. Statt lückenlos aufzuarbeiten, erklärt die Pressestelle der Polizei aber, Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir über das bereits Gesagte keine detaillierte Auskünfte zu Art, Umfang, Ausgestaltung des Tätigkeitsgebietes der Polizeibeamten machen. Wir akzeptieren dieses intransparente Vorgehen der Polizei nicht. Die Freiburger Polizei verletzt unserer Auffassung nach die Auskunftspflicht gegenüber der Presse. Wir verlangen keinen Namen. Es besteht hingegen ein riesiges Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Wir haben deshalb mit unserem Rechtsanwalt aus der Kanzlei Thomas Rechtsanwälte aus Berlin an diesem Mittwoch einen Eilantrag gestellt, der die Polizei auf juristischen Weg dazu zwingen soll, unsere an Sie gestellten Fragen zu beantworten. Wir hoffen selbstverständlich, dass das Freiburger Verwaltungsgericht unsere Rechtsauffassung teilt und die Staatskasse Anwalts- und Verfahrenskosten tragen muss. Sicher ist das aber leider nicht. Als nicht kommerzielles Radio mit sehr begrenztem Budget sind wir deshalb auf eure Unterstützung angewiesen. Spendet unter dem Verwendungszweck Rechtshilfe für diesen und ähnliche Fälle auf unser Rechtshilfekonto und macht so der Freiburger Polizei klar, Rassismus in der Polizei muss lückenlos aufgearbeitet werden. Und das war's mit dem Infomagazin bei Radio Dreieckland am Mittwoch, den 7. Juli. Für die Zusammenstellung verantwortlich war der Fabian.